Die Schufa führt eine zweite Datenbank über euch, die ihr nie zu sehen bekommt. Selbst in der offiziellen Datenkopie, die euch die DSGVO ja garantiert, tauchen die Einträge nicht auf. NDR und Süddeutsche haben vor 2 Tagen, als ich das Skript schreibe, das aufgedeckt, dass dort historische Zahlungsdaten von Millionen Menschen liegen. Alte Kredite, die längst nicht mehr relevant sein sollten, Pfändungen, Privatinsolvenzen, teils längst hinter den offiziellen Löschfristen. Die Schufa nutzt sie aber trotzdem für Tests neuer Score-Modelle und daraus berechnete historische Scores können offenbar auch an Banken, Versicherer und Energieversorger gehen. Insgesamt verwaltet die Schufa übrigens Daten von rund 68 Millionen Menschen, also praktisch jedem Erwachsenen in diesem Land, und beruft sich auf berechtigtes Interesse. Merkt euch ganz kurz diese Schattendatenbank, wir kommen dann nachher drauf zurück, denn die ist auch nur einer der Ausläufer der Privatwirtschaft in einer einzigen Woche, in der beim Thema Überwachung viel zu viel passiert ist, wenn es nach mir geht. Am 9. Juli, ich sag mal einen Tag vor der Sommerpause des EU-Parlaments und komischerweise auch irgendwie zu dieser WM-Zeit, ich weiß gar nicht, woran das liegen sollte. Egal, am 9. Juli hat das Europäische Parlament der Rückkehr der Chat-Kontrolle zugestimmt. Vielleicht habt ihr mein Reel dazu gesehen, das war ja mit einem richtig miesen Trick eigentlich. Anbieter dürfen also jetzt wieder private Nachrichten automatisiert nach Missbrauchsmaterial durchsuchen. Einen Tag später hat der Bundestag das neue Bundespolizeigesetz beschlossen. KI-Kameras an Bahnhöfen, die im Videobild dann nach auffälligem Verhalten suchen, Live-Abgleich von Gesichtern mit Fahndungsbildern und erstmals darf die Bundespolizei auch den Staatstrojaner einsetzen, nicht wie bisher, sondern auch zur Gefahrenabwehr. Also bevor überhaupt eine Straftat passiert ist. Wieder 4 Tage vorher hat das Innenministerium den Entwurf der großen Geheimdienstreform veröffentlicht. Der Verfassungsschutz soll danach heimlich Wohnungen betreten dürfen, um Spionagesoftware zu installieren. Er soll dann Datenströme unterbrechen, umleiten und verändern können. Ich weiß nicht, wie das mit Beweismitteln ist, aber verändern hört sich immer für mich ein bisschen komisch an. Und er soll auch zurückhacken dürfen. Betroffene erfahren davon womöglich nie. Und zurückhacken, ihr wisst, dazu muss man Sicherheitslücken sammeln, die von Hackern auch bösartig verwendet werden können. Vielleicht ganz kurz zur Einordnung des Tempos. Beispiel Verhaltensscanner. Im öffentlichen Raum gab es Verhaltensscanner schon vor ungefähr einem Jahr, aber nur in exakt einer einzigen deutschen Stadt, nämlich in Mannheim, als kleiner Testlauf. Dann kamen Frankfurt und Hamburg und Berlin und Baden-Württemberg bereiten den Einsatz gerade vor. Und seit Freitag steht der bundesweite Rollout an Bahnhöfen im Gesetz. Vom Experiment also zur Infrastruktur bei uns in Deutschland in ungefähr 12 Monaten. Und naja, wie viele Unbeteiligte werden denn bei all dem miterfasst? Als im Bundestag jemand gefragt wurde, wie viele Personen eigentlich die IMSI-Catcher der Bundespolizei betreffen, das sind Koffer, die sich für eure Handys als Mobilfunkmast ausgeben und ihr verbindet euch dann da rein und dann habt ihr quasi eine Art, jeder kann mitlesen, obwohl es euch eigentlich gar nicht betrifft. Das kann man eigentlich nicht filtern, dass da nur halt ein Gerät sich verbindet, das geht nicht. Deswegen betrifft es halt einfach jeden in dem Umfeld. Als man da gefragt wurde, wie viele Unbeteiligte denn da eigentlich mit betroffen waren, dann hatte die Bundesregierung plötzlich 3 sehr tolle Wörter als kleine Antwort, nämlich keine statistischen Daten, das steht da so wörtlich drin. Für das Problem, das aber dahinter steckt, gibt es seit 2010 einen Begriff aus Karlsruhe, die Überwachungsgesamtrechnung. Das Bundesverfassungsgericht hat damals im Urteil zur Vorratsdatenspeicherung, falls ihr euch erinnert, festgehalten, dass der Gesetzgeber bei jeder neuen Befugnis die Gesamtheit der schon vorhandenen Datensammlungen im Blick behalten muss, weil der Ausschluss einer Totalüberwachung zur Verfassungsidentität dieses Landes gehört. Die Ampelregierung hat dann endlich auch mal tatsächlich diese Rechnung in Auftrag gegeben, obwohl es lang nach 2010 war, und zwar beim Max-Planck-Institut für Kriminalität, Sicherheit und Recht im wunderschönen Freiburg. Das Ergebnis liegt seit Mai 2025 vor. Es sind 3.228 Befugnisvarianten einzeln bewertet worden, über 130.000 Datenpunkte wurden ausgewertet und seit diesem Mai gibt es das Ganze sogar als eine öffentliche Plattform, in der wir das auch alle selber nachschlagen können. Nur die Politik tut halt trotzdem leider seither so, als gäbe es das alles nicht, während die Position von oben munter einfach weiter wachsen. Also machen wir heute die Rechnung mal ein bisschen selber. Ich habe mir die Methodik der Studie mal genommen, die ist ja öffentlich in 3 verfickt langen Bänden, und für dieses Video jede Maßnahme mal versucht durchzurechnen, die ihr gleich seht. Oben in, ich glaube, der oder der Ecke läuft dann auch ein Zähler mit der wir uns so ein bisschen bewusst die neuen Zahlen auch einbuchen wollen, also gerade was neu auf diese Rechnung obendrauf kommt. Denn ja, jede neue Befugnis bucht Punkte nach den Kriterien des Max-Planck-Instituts. Den laufenden Bestand holen wir uns einfach aus der Plattform dazu und am Ende schauen wir uns mal beide Konten an. Und ein kleiner Spoiler vielleicht, es gibt da noch so eine Zeile, die von keiner Gesamtüberwachungsrechnung irgendwie erfasst werden könnte. Aber auch das schauen wir uns an. Die Studie bewertet jede Befugnis auf 2 Seiten. Es gibt einmal die Soll-Seite, das heißt eine Art Eingriffsintensität. Das wird gemessen an 9 Kriterien, die direkt aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts abgeleitet sind. Das schwerste Kriterium ist die Persönlichkeitsrelevanz der Daten mit fast 1/3 des Gesamtgewichtes. Denn es macht wohl einen deutlichen Unterschied, ob jemand eure Adresse abfragt oder halt eure Therapie-Chats mitliest. Das ist offensichtlich nicht ganz dasselbe. Danach kommt sowas wie die Streubreite. Also wie viele Unbeteiligte können aus Versehen hineingeraten oder wie lange kann ich eigentlich auf Vorratsdaten zugreifen? Wie lange wird die Maßnahme durchgeführt, also die Dauer? Wie ist die zeitliche Richtung und wie ist der Grad der Heimlichkeit? Also wie gut kann man vertuschen, was man da gerade macht? Auf der Haben-Seite stehen dann 9 mildernde Kriterien, also zum Beispiel sowas wie Richtervorbehalt oder Löschpflichten oder eine unabhängige Kontrollinstanz. Und jetzt ein kleines Detail, für das ich die Autoren tatsächlich sehr bewundere. Ihre Formel deckelt die Mitigation, also das, was quasi auf der Haben-Seite steht, was das Ganze weniger schlimm macht. Denn alle Sicherungen zusammen, also der allerbeste Richtervorbehalt und die strengsten Löschpflichten und die krassesten unabhängigen Kontrollinstanzen, können den Intensitätswert höchstens um 15 Prozentpunkte senken. Denn eine Online-Durchsuchung lässt sich nicht auf das Niveau einer einfachen Bestandsdatenabfrage herunterprüfen, egal wie viele Unterschriften man eben vorher einholen muss. Es bleibt trotzdem schlimmer. Ein kleines Beispiel, der verdeckte Zugriff auf IT-Systeme, also der Staatstrojaner in seiner vollen Ausbaustufe, liegt in der Studie beispielsweise bei einem Eingriffswert von 7,63 von 10. Die Wohnraumüberwachung bei 6,56 und die Funkzellenabfrage bei knapp 5. Zu den Punkten gleich nachher noch ein bisschen mehr. Damit ihr so ein grobes Gefühl für die Skala habt, stellt euch die 10 wirklich als das oberste Ende der Fahnenstange vor. Also da haben wir wirklich Fiktion. Sowas wie 1984, also einen Teleschirm im Wohnzimmer, der alles mitschneidet und mitliest, permanent, für jeden. Eine Gedankenpolizei, wirklich keinerlei Kontrollen, kein Gericht, das je davon erfährt. Der Staatstrojaner ist in seiner vollen Ausbaustufe mit seinen 7,63 Prozentpunkten deutlich näher an George Orwell dran als an der Null. Und wenn euch demnächst also jemand erzählt, eine neue Befugnis ist ja unbedenklich, weil da muss ja ein Richter zustimmen, dann wisst ihr vielleicht jetzt, dass das halt nicht ganz so viel Trost ist, nämlich genau 15% Trost. Wie viel steht denn also jetzt auf dieser aktuellen Rechnung? Naja, seit Mai können wir das Ganze selber nachschlagen, denn die Freiburger Forscher, Freiburg, haben auf der Republika das Überwachungsbarometer vorgestellt. Eine öffentliche Plattform mit exakt 5.256 gesetzlichen Überwachungsbefugnissen von Bund und Ländern, sortiert nach einzelnen Lebensbereichen. Der Rechtsstand soll da Ende 2025 sein. Die Gesetze aus unserer Juliwoche sind da also definitiv noch nicht mit drin. Geht einmal ganz kurz mit mir durch den Bestand durch, damit wir so einen groben Überblick haben, und lasst uns mal den Zähler so ein kleines bisschen ausfüllen. Die Wohnung als allererstes. Dort gibt es sowas wie die akustische Wohnraumüberwachung, bewertet mit 6,56. Das Ding ist besser bekannt als der große Lauschi oder der große Lauschangriff. Ermittler bringen also heimlich Mikrofone in eurer Wohnung an und schneiden dann einfach mit, was ihr zu Hause redet. Bei der Kommunikation findet ihr die klassische Telefonüberwachung mit 6,43 Punkten. Und beim Handy heißt das dann konkret, dass zum Beispiel euer Netzbetreiber einfach wirklich jeden Anruf und jede SMS direkt an eine Behörde weiterleiten muss. Ihr merkt davon nichts, weil die Dinger natürlich unverschlüsselt sind. Also Anrufe sind nicht verschlüsselt normalerweise. Und dementsprechend kann man sie natürlich mitlesen. Und weil genau das bei verschlüsselten Messengern wie beispielsweise Signal oder Matrix ins Leere läuft, ist der Staatstrojaner von vorhin überhaupt so begehrt. Daneben haben wir aber auch noch einen System, von dem die meisten von uns wahrscheinlich noch nie gehört haben, und zwar das automatisierte Auskunftsverfahren der Bundesnetzagentur, über das Behörden rund um die Uhr einfach abfragen können, wem eine Telefonnummer gehört. Das Ding ist auch der Grund dafür, warum ihr bei der Registrierung einer neuen SIM-Karte euren Ausweis hergeben müsst, sonst könnte man die Zuordnung ja nicht machen. Allein 2025 waren das 35,11 Millionen Ersuche. Das ist im Schnitt häufiger als 1 pro Sekunde. Das zählt Tag und Nacht dazu. Und in denselben Lebensbereich gehört dann auch der IMSI-Catcher vom Anfang. Den gibt es seit über 20 Jahren und nach dem Raster gerechnet steht der bei 4,54. Der digitale Raum hält den verdeckten Zugriff auf IT-Systeme bereit, wie wir ja schon vorhin gehört haben, nämlich die 7,63 Punkte vom Staatstrojaner. Also euer komplettes Handy, euren Laptop, gelesen aber von innen. Wer sich zur Mobilität durchklickt, landet dann bei der Funkzellenabfrage mit knapp 5 Punkten, bei der die Behörde für einen Ort und ein Zeitfenster sämtliche dort eingebuchten Handys erfährt. Eures natürlich mit eingeschlossen, wenn ihr nur zufällig dran vorbeigelaufen seid. Dazu kommt die Fluggastdatenauswertung, das sind alles so tolle Begriffe, durch deren Musterabgleiche 2024 rund 548 Millionen Datensätze gelaufen sind. Denn, naja, jede eurer Flugbuchungen läuft automatisch gegen Fahndungslisten und Verdachtsmuster mit. Unter Finanzen schließlich gibt es sowas wie eine Konto-Stammdatendatei, in der jedes Konto dieses Landes samt Inhaber verzeichnet ist, abrufbar noch 10 Jahre nach der Auflösung. Den öffentlichen Raum kennen wir bereits auch aus dem Anfang des Videos. Das sind also 6 Lebensbereiche und offensichtlich kann ich euch nicht die vollen 5256 Positionen vorstellen. Und das aber bevor irgendwas aus dieser Woche auch nur gebucht ist. Und deshalb zählt unser Zähler oben auch nur die Neuzugänge, sonst wäre es ein bisschen arg viel. Die Grundrechnung an sich existiert aber trotzdem längst. Und ihre Intensitätswerte, da haben die Forscher aus Freiburg nochmal die nächste Ausbaustufe angekündigt. Aber es gibt so ein paar kleine Problempunkte, ihnen fehlen einfach auch oftmals schlicht die Daten. Es ist schwer, da dran zu kommen. Und darauf kommen wir nachher leider, muss ich sagen, auch nochmal zurück. Vielleicht wundert ihr euch auch gerade so ein bisschen über zwei Dinge an dieser ganzen Buchhaltung. Das erste ist mal, warum geht denn eigentlich unsere Skala nur bis 10? Weil, naja, der Befugniswert hat eine Eingriffstiefe pro Maßnahme. Das ist sowas wie die Richterskala, die ja pro Beben gilt. Und niemand kann die Summe aller Gesamtbeben des Jahres aufsummieren. Das funktioniert so einfach nicht. Das zweite ist, warum addieren eigentlich die Forscher nicht einfach alle Maßnahmen aufeinander drauf? Naja, zwei mittlere Maßnahmen zusammen ergeben halt noch keine Totalüberwachung. Und ein echtes Überwachungsniveau entsteht erst so richtig dann, wenn man jede Eingriffstiefe mit ihrer tatsächlichen Häufigkeit verrechnet. Also mit genau den Daten, die uns eben verweigert werden. Unser Zähler versucht, das Ganze so ein bisschen zu addieren. Und ich werde das hier bei uns so ein bisschen anders machen für die neu hinzugekommenen Dinge, damit ihr euch was drunter vorstellen könnt. Wir werden das hier trotzdem addieren, aber behaltet im Kopf, dass das im Endeffekt zwei verschiedene Skalen dann sind, okay? Also es ist eine Art Gesamtniveau und kein Konto. Ich wollte eher messen, wie viel Neues läuft ja allein dieses Jahr noch auf uns zu. Deshalb bekommen wir am Ende eben diese zwei Zahlen, also die Summe der neuen Buchungen und den Schnitt pro Maßnahme. Und nur der Schnitt lebt dann auf dieser Skala mit Orwell am oberen Zehnerende, okay? Als kleines methodisches Vorbild nennt die Studie vom Max-Planck-Institut übrigens tatsächlich ausdrücklich den Index der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen. Auf dem ist Deutschland dieses Jahr übrigens auf Platz 14 gefallen. Das sind 3 Plätze schlechter als im Vorjahr. Und behalte die Zahl auch nochmal im Kopf, denn ja, die brauchen wir auch nachher nochmal. Ich weiß, es ist viel. Es ist ein großes Video. Nehmt euch Zeit. So, neben der Intensität braucht die Rechnung auch eine Häufigkeit. Das hatte ich ja gerade gesagt. Und genau hier müssen wir nochmal genau auf diese Häufigkeitszahlen einfach gucken. Die Innenministerkonferenz hat 2024 per förmlichen Beschluss entschieden, diese Überwachungsgesamtrechnung nicht zu unterstützen, obwohl die Regierung die vorher in Auftrag gegeben hat, und stattdessen eine Art Sicherheitsgesamtrechnung gefordert, die rausfinden möchte, wo wir noch mehr machen können, wo quasi noch was fehlt. Das heißt, wir haben sozusagen diese Überwachungsgesamtrechnung bestellt und dann die Daten verweigert, um das tatsächlich auswerten zu können. Kann man machen. Aber ja, das Endergebnis ist, wo eben diese Zahlen existieren, sind sie oftmals kaputt oder falsch oder generell einfach nicht existent, weil viele Polizeisysteme einfach schlicht gar kein Feld für diese Rechtsgrundlage kennen. Und Statistiken werden häufig später aus Akten und Word-Dateien von Hand ausgezählt, wie ihr es euch bei Deutschland wirklich vorstellen würdet. Das Saarland, tatsächlich um mal ein Positivbeispiel zu erwähnen, hat 2021 eine verpflichtende Auswahlbox eingebaut. Seitdem entsteht dort zumindest die Jahresstatistik per Knopfdruck. Aber es ist halt nur ein Bundesland und nicht jedes und nicht der ganze Bund. Aber bevor wir weitermachen, einmal ganz kurz ein Einwurf. Eine Zahl, die nämlich auch kaum jemand auf dem Schirm hat, ist das Identity Theft Resource Center, das für 2025 in den USA 3322 öffentlich gemeldete Datenkompromittierungen erfasst hat. Also Hackerangriffe, die wirklich Datensätze gestohlen haben. Das ist ein Rekord und 79% mehr als noch 5 Jahre zuvor. Das sind mehr als 9 Vorfälle pro Tag. Und um das mal in Zusammenhang zu setzen, der Schaden endet hier definitiv nicht mit einem Leak, das ist nicht das Ende. Have I Been Pwned hat eine Credential-Stuffing-Sammlung erstellt im Jahr 2025, wo sie 2 Milliarden einzigartige E-Mail-Adressen und 1,3 Milliarden einzigartige Passwörter einfach mal kombiniert haben. Und diese Daten können dann verwendet werden, um quasi einfach mal auszuprobieren, ob man sich mit den Daten einloggen kann bei einer Webseite. Das nennt sich Credential Stuffing. Dabei werden also keine Daten aus irgendwelchen neuen Einzelhacks verwendet, sondern Daten von früheren Breaches aus mehreren kriminellen Quellen zusammengestellt, um wiederverwendete Logins einfach automatisiert bei anderen Diensten zu testen. Darum bleibt ein Passwortwechsel nach so einem Leak tatsächlich für mich immer noch Pflicht, aber es reicht halt leider nicht aus. Das neue Passwort sperrt zwar den alten Login, aber genau diese alten Daten, Adressen, Telefonnummern oder Geburtsdaten, die verschwinden halt leider dadurch nicht mehr aus dem Netz. Unabhängig vom Leak bauen kommerzielle Datenbroker aus vielen Quellen eigene Profile über euch. Und genau diese zweite Baustelle übernimmt unser Partner Incogni für euch. Der Dienst verschickt wiederkehrende Löschanfragen an mindestens 420 Datenbroker, darunter Personensuchseiten. Und Deloitte hat diese Angaben in einer unabhängigen Limited Assurance Prüfung im Juli 25 nachvollzogen. Und Incogni deckt wirklich mindestens 420 Broker und wiederkehrende Anfragezyklen ab. Dort stellen sie dann eine DSGVO-Anfrage im Namen von euch, sodass diese Broker alles über euch löschen müssen, was die haben. Und Daten, die einfach nicht existieren, können eben auch nicht missbraucht werden. Incogni holt natürlich keine bereits verbreiteten Dark-Web-Kopien zurück, das geht leider nicht. Es setzt aber bei den Brokern an, die ja rechtlich erreichbar sind. Und die speichern und geben ja genau diese Daten extra weiter. Im Unlimited-Plan könnt ihr zusätzlich konkrete Links einreichen, die ihr einfach irgendwie bei Google findet, wo Daten über euch drin sind. Und deren Privacy-Team übernimmt dann die Bearbeitung und die Zahl der Einreichungen ist auch hier nicht begrenzt. Den Link findet ihr unten unter dem Video, beziehungsweise eben hier neben mir mit dem QR-Code. Und mit dem Code Morpheus bekommt ihr 60% Rabatt auf einen Jahresplan und 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Vielen, vielen Dank an Incogni, dass ihr Videos wie dieses hier ermöglicht und mich so langjährig auch unterstützt. Und damit zurück zum Thema. Beim Staatstrojaner ist es sogar noch ein bisschen besser. Die offiziellen Zahlen zum staatlichen Hacken sind seit 5 Jahren in Folge falsch, weil Landesämter beim Ausfüllen der Fragebögen ein paar Kreuzchen falsch setzen. Es gibt da die Auswahl zur Quellen-TKÜ, Quellentelekommunikationsüberwachung, Staatstrojaner, und die klassische Telefonüberwachung, wie wir vorhin gehört haben, hört man da einfach nur ein bisschen mit. Und die zu verwechseln kann mal passieren, ist aber ungünstig. Aber trotzdem lässt sich eine Sache sagen. Die Polizei hackt inzwischen ungefähr alle 5 Tage ein Gerät. Das ist eine Verdopplung innerhalb von 2 Jahren und das kommt vor allem wegen Drogendelikten. Also, buchen wir die ersten paar großen Positionen. Der Staatstrojaner für die Bundespolizei, der jetzt präventiv verwendet werden kann, wandert mit hoher Persönlichkeitsrelevanz und maximaler Heimlichkeit auf die Rechnung. Und bevor jemand protestiert, ja, der Trojaner stand mit 7,63 schon im grauen Bestand. Das dort ist aber die Variante der Strafverfolger nach einer Tat. Was hier bucht, ist dieselbe Technik, aber als neue Rechtsgrundlage vor jeder Straftat. Plus für eine weitere Behörde. Und exakt so zählt übrigens auch die Studie. Jede Rechtsgrundlage als eigene Position, sonst kommt ihr da niemals auf die 5256. Dazu dann auch noch die Vorratsdatenspeicherung im 3. Anlauf jetzt dann. Das Kabinett hat nämlich im April beschlossen, dass Internetanbieter die IP-Adressen und Portnummern sämtlicher Nutzer 3 Monate mal wieder speichern müssen, anlasslos natürlich, und Behörden sollen da ohne Richtervorbehalt drauf zugreifen dürfen. In der Mitigation Spalte steht bei dieser Position also fast gar nichts und der Bundesrat möchte das tolle Paket sogar noch ausweiten. Die Bundesregierung selbst schätzt 143.000 Abfragen pro Jahr. Und dazu kommt noch die oben erwähnte Geheimdienstreform, die gleich mehrfach bucht. Heimliche Wohnungszugriffe, Eingriffe in laufende Datenströme, Zugriff auf fremde Überwachungskameras, das alles bei gleichzeitig weniger öffentlicher Kontrolle als bisher. Zu Staatstrojaner und Hackbacks gehört noch eine zweite Rechnung, die ich als Ex-Pentester, nein, ich kann das nicht ein Video mal unkommentiert lassen, wo es um das Thema geht. Es geht nicht. Beides funktioniert nämlich ausschließlich über Sicherheitslücken. Ein Staat, der diese Werkzeuge dauerhaft betreibt, was Deutschland tut, hat ein strukturelles Interesse daran, Sicherheitslücken zu sammeln und offen zu halten, anstatt sie zu melden, den Herstellern, sodass sie repariert werden können. Denn jede gemeldete Lücke ist ein eigentlich kaputtes Einsatzmittel. Diese Lücken stehen aber nicht exklusiv dem BKA zur Verfügung, sondern jedem, der sie findet. Von Ransomware-Gruppen wie beispielsweise Lockbit bis hin zu fremden Nachrichtendiensten. Und genau das ist auch schon so passiert. Ihr habt, glaube ich, meine Videos damals zum Staatstrojaner gesehen. Der Deutsche Anwaltverein hat in der Anhörung Anhörung zum Bundespolizeigesetz genau das bemängelt. Die Bundespolizei soll hacken dürfen, ohne dass für diese Werkzeuge ein Schwachstellenmanagement existiert. Selbst wer also nichts zu verbergen hat und sicher ist, so niemals Ziel eines Trojaners zu werden, zahlt hier mit, weil sein Betriebssystem, seine Software, die er benutzt, diese gehortete Lücke genauso enthält und sie kann eben von Fremden ausgenutzt werden. Diese Positionen buchen deshalb doppelt, einmal auf die Überwachungsgesamtrechnung und einmal auf die IT-Sicherheitsrechnung des gesamten Landes. So, bevor wir hier jetzt anfangen weiter zu buchen, will ich einmal kurz begründen, warum die Gewichte im Zähler so stehen, wie sie eigentlich stehen. Meine Katze hat beim Schreiben dieses Skriptes auf diesem Stuhl da drüben kampiert, neben der Tastatur und ungefähr eine ganze Stunde lang jede einzelne meiner Bewegungen konsequent beobachtet. Das ist bemerkenswert durchgängige Überwachung und psychologisch trotzdem bei mir natürlich komplett wirkungslos, weil sie die Daten weder speichern noch an meinen Arbeitgeber aka mich schicken kann. Sie kann dann höchstens irgendwann beschließen, dass der Futternapf jetzt dann doch offiziell zu leer ist und ein bisschen Terror machen und dann habe ich halt eine Kralle im Bein. 2006 hing in einem Institut abwechselnd ein Bild mit Blumen oder mit Augen über einer Kaffeekasse. Und unter den Augen zahlten die Leute fast dreimal so viel. Die Geschichte war relativ perfekt, weil sie in einen Satz passte, denn schon der Anschein eines Blicks macht Menschen ehrlicher, würde man jetzt vermuten. In späteren Meta-Analysen blieb allerdings von dieser großen Behauptung kaum etwas übrig. Aufgeklebte Augen ändern an sich wenig, ist der heutige Stand der Forschung. Beobachtung wird aber trotzdem relevant, sobald der Beobachter aus dem Gesehenen ein Urteil machen kann, das Folgen hat. Der Psychologe Irvin Altman beschreibt Privatheit als eine Art Tür, die ihr öffnet, wenn ihr Nähe wollt und schließt, wenn ein Gedanke eben zum Beispiel noch unfertig ist oder eine Information gerade einfach niemanden etwas angeht. Ich persönlich will einmal ganz kurz meine Tür hier ein bisschen genauer erklären. Ich hatte so eine Tür um meine Autismus- und ADHS-Diagnose und habe ungefähr ein halbes Jahr lang überlegt, bevor ich sie öffentlich gemacht habe. Das war zwischen August letzten Jahres, wo ich die Diagnose bekommen habe, und ich glaube Januar, wo ich dann ein Video dazu gemacht habe. Das wirkt für einen einzigen Happen Information völlig übertrieben, bis man verstanden hat, dass diese Tür halt nach dem Öffnen nie wieder ganz euch gehört. Ihr könnt sie nicht mehr schließen, wenn sie mal offen war. Dubiose Coaches haben dann diese Diagnose später in ihre Verkaufsstories eingebaut, ohne dass ich da ein Wörtchen mitzureden hatte. Und in Phasen eines autistischen Burnouts habe ich schon erlebt, dass Menschen ganz bewusst ihre Forderung präzise dann stellen, wenn mein Widerstand besonders dünn ist. Seitdem denke ich bei Privatsphäre sehr viel weniger an Geheimnisse und vielmehr an die Kontrolle über den Zusammenhang. Denn eine Information kann wahr, unfreiwillig veröffentlicht worden sein und euch dann später trotzdem schaden, sobald jemand sie in einen anderen Rahmen zieht. Die Forschung zu autistischen Masken übrigens ist hier besonders relevant. Sie zeigt, wie tief ein erwarteter Blick in den Kopf wandern kann. Viele autistische Menschen kontrollieren Blickkontakt, Bewegung und die Lautstärke ihrer Begeisterung, bevor die Umgebung überhaupt jemals reagiert hat. Und eine Meta-Analyse verbindet stärkeres Masking mit mehr Symptomen und mehr depressiven Symptomen. Dieser erwartete Blick von außen, den man nie wirklich hat, kostet Rechenleistung im eigenen Kopf sehr viel länger, bevor tatsächlich überhaupt jemand irgendwas mal getan hat. Überwachung installiert genau diesen Prozess flächendeckend. Sie schiebt vor die eigentliche Handlung eine Art zweite Aufgabe. Ihr tut irgendetwas, zum Beispiel eine Online-Suche, und ihr bewertet gleichzeitig, wie jemand von außen diese Suche aussehen lassen könnte. Es gibt sogar einige tolle Memes dazu, die ihr vielleicht als ITler kennen könntet. Bevor quasi das FBI eure Türe aufbricht, habt ihr gegoogelt How to kill a child... Process. Vielleicht schon mal gesehen, das Meme. Egal. Dieser zusätzliche Gedanke ist meistens relativ klein oder gar winzig. Deshalb fällt er im Alltag oftmals gar nicht erst auf. Und deshalb kann er millionenfach wirken. Heimlichkeit macht das Ganze sehr viel schlimmer statt besser, weil eben dieser unsichtbare Beobachter niemals Feierabend hat. Wer nicht weiß, ob er gerade beobachtet wird, verhält sich einfach sicherheitshalber genau dauerhaft so, als würde er beobachtet werden. Und darum hat Heimlichkeit in dieser Überwachungsgesamtrechnung so einen hohen Stellenwert bekommen und eigene Punkte vergeben bekommen. Und genau darum wiegt auch diese Persönlichkeitsrelevanz der Daten so unfassbar viel mit einem Drittel. Für die Streubreite, also die Frage, wie viele Unbescholten eine Maßnahme miterfasst, gibt es sogar harte Zahlen. Edward Snowden hat 2013 unfreiwillig einen ich sag mal, riesiges Feldexperiment ausgelöst. Der Jurist Jonathan Penney nahm 48 englischsprachige Wikipedia-Artikel zu Terrorthemen und verfolgte ihre Aufrufe über 32 Monate. Insgesamt wurden hier über 81 Millionen Seitenaufrufe getrackt und im Monat der Enthüllung von Edward Snowden verschwand fast 1 Million der Aufrufe. Je nach Vergleichsgruppe war das ein Rückgang von ungefähr 19-25%. Während andere Artikelgruppen, die nichts mit Terror zu tun hatten, sich deutlich weniger insgesamt bewegt haben. Niemand hatte das Lesen von diesem Artikel verboten, aber ein Klick auf so einen Wikipedia-Artikel über Al-Qaida beispielsweise fühlte sich plötzlich wie eine Aussage über die Person vor dem Bildschirm an und man fühlte sich beobachtet. Elizabeth Stoichev fand auf Facebook eine, ich sag mal, noch ein bisschen gemeinere Schicht darunter. Besonders vorsichtig mit politischen Beiträgen wurden genau die Personen, die ihre eigene Meinung für eine Minderheitsposition gehalten haben und die gleichzeitig die staatliche Überwachung für gerechtfertigt hielten. Wer also diesen, ich sag mal, externen Beobachter in Form des Staates akzeptiert hat, der baut den dann auch leichter in seinen eigenen Kopf ein und leichter in die eigenen Entscheidungen ein. 2026 haben Forscher das in der deutschsprachigen Schweiz nochmal sauberer getestet. 827 Menschen bekamen über 6 Wochen 19 kurze Abfragen und vor jeder wurde neu ausgelöst, ob ein Hinweis auf Datenüberwachung erscheint. Dieselbe Person war also manchmal mit Hinweis unterwegs und manchmal ohne Hinweis. Damit wollte man verhindern, dass am Ende jemand behauptet, dass halt in der Hinweisgruppe plötzlich vorsichtigere Menschen gelandet sind. Nach dem Hinweis sank die Bereitschaft, seine eigene Meinung offen im Internet zu äußern. Bei sensiblen Suchen lag die gemessene Chance, sich damit wohlzufühlen, rund 13% niedriger und bei persönlichen Informationen sogar bei rund 23% weniger. Der Staat musste dafür niemanden kontaktieren, es hat ein einfacher Hinweis auf dem Bildschirm gereicht. Bei anlassloser Massenüberwachung ist jeder Bürger dauerhaft genau dieser eine Satz auf diesem Bildschirm. Human Rights Watch hat nach Snowden mit Journalisten und Anwälten gesprochen und die haben plötzlich angefangen, sensible Gespräche wegzuverlegen aus Mail und Telefon in persönliche Treffen und auf Wegwerftelefone, einfach nur, weil es plötzlich bekannt war. Überwachung sortiert also Menschen, ich sag mal, nach ihrer Fähigkeit auszuweichen. Wer das Wissen hat, der wechselt ganz oft den Kommunikationskanal. Alle anderen bleiben im beobachteten Standardweg und denken vor jedem Schritt ein kleines bisschen länger nach. Dass ausgerechnet Journalismus zu den ersten Berufen gehört, die genau dafür den Preis bezahlen, passt unangenehm gut zu diesem Platz 14 auf dem Index der Pressefreiheit. Deshalb steht die Streubreite in dieser Studie sehr weit oben und ihre Ausprägung kann bis auf den Höchstwert 10 steigen. Den hat zum Beispiel die Fluggastdatenüberwachung bekommen, weil sie einfach schlicht jeden erfasst, der ein Flugzeug betritt. Und ich glaube, die kleinste Menge an Menschen ist ein Terrorist, die sich jemals entscheidet zu fliegen. So, jede Skala braucht aber einen Referenzwert, weil sonst einfach niemand mehr weiß, ob jetzt 7,63 von 10 zu viel ist. Für Überwachung liegt dieser Referenzwert tatsächlich im Bundesarchiv, würde ich behaupten. Und zwar in ungefähr 111 Kilometern Stasi-Schriftgut. 1989 arbeiteten rund 189.000 Menschen als inoffizielle Mitarbeiter der Staatssicherheit in der DDR. Ungefähr ein Spitzel auf rund 89 Bürger. Drei Ökonomen haben aus den erhaltenen Akten eine der, ich würde mal sagen, krassesten Studien gebaut, die ich zur Überwachung kenne, weil die Bürokratie der Stasi ihnen aus Versehen eine Kontrollgruppe hinterlassen hat. Ein simpler Vergleich wäre ja relativ wertlos, weil die Stasi dort besonders viele Spitzel eingesetzt haben könnte, wo ohnehin mehr Widerstand war. Das ist ja logisch. Die DDR war aber passenderweise in Bezirke aufgeteilt, deren Stasi-Verwaltung unterschiedlich harte Linien fuhren. Und deshalb verglichen die Forscher benachbarte Kreise direkt an den Bezirksgrenzen. Das heißt, landschaftlich und wirtschaftlich waren die fast identisch, historisch basically the same, nur die Dichte des Apparats ist halt an dieser unsichtbaren Verwaltungslinie eine andere geworden. In den stärker überwachten Kreisen vertrauten Menschen fremden Personen Jahrzehnte später weniger und interessierten sich gleichzeitig seltener für Politik. Die angegebene Wahrscheinlichkeit, wählen zu gehen, lag im bevorzugten Modell rund 4,5 Prozentpunkte niedriger. Und mehr Überwachungsintensität entsprach etwa 108 Euro weniger Bruttoeinkommen im Monat und ungefähr 5 zusätzlichen Tagen Arbeitslosigkeit pro Jahr. auch Selbstständigkeit und Bildungsinvestitionen lagen niedriger. Und wie gesagt, das sind immer noch beides Bezirke in der DDR gewesen. Ja, das ist nur, die lagen direkt nebeneinander und wurden unterschiedlich stark überwacht. Das ist jetzt nicht ein Westdeutschland versus Ostdeutschland gewesen. Das hatte ich ehrlich gesagt so nicht so drastisch erwartet. Das heißt nämlich, Misstrauen und psychische Folgen liegen bei einer Geheimpolizei sowieso auf der Hand, aber trotzdem kann dieser selbe Blick Jahrzehnte später sich noch in Wahlurnen und in Gehaltsabrechnungen bemerkbar machen und ist deswegen, würde ich sagen, nicht mehr wegzudiskutieren. Vertrauen ist also offenbar Infrastruktur und Überwachung ist genau das Problem in dieser Infrastruktur. Bei direkt Betroffenen wurde der Mechanismus sogar zur Waffe. Die Stasi nannte das Ganze Zersetzung. Das habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört. Es gibt ein tolles Video von Simplicissimus dazu. Gerüchte streuen, berufliche Wege schädigen und in Beziehungen eingreifen, bis Menschen ihrer eigenen Umgebung und teilweise der eigenen Wahrnehmung nicht mehr vertrauen. Quasi staatliches Gaslighting, wenn man so möchte. Unter ehemaligen politischen Häftlingen erfüllten in einer Vergleichsstudie 60% irgendwann die Kriterien einer posttraumatischen Belastungsstörung. Allein 2025 stellten noch über 31.000 Menschen einen Antrag, um zu lesen, was der Staat über sie gesammelt hatte und wer daran beteiligt war. Aus genau dieser Erfahrung und aus der Erfahrung mit der Gestapo davor stammt das Trennungsgebot zwischen Polizei und Geheimdiensten, das in Deutschland bislang eine Grundlage für jede Sicherheitsarchitektur war. Der aktuelle Reformentwurf greift nach Einschätzungen von netzpolitik.org genau dieses Trennungsgebot wieder an. Ich sag ausdrücklich nicht, die Bundesrepublik sei die DDR, das wäre komplett albern und eine Beleidigung der Opfer. Ich sage aber, die Skala, auf der wir heute rechnen, hat ein historisch bekanntes oberes Ende. Und wir wissen ziemlich genau, was hohe Werte auf dieser Skala eine Gesellschaft über Jahrzehnte später noch kosten. Und wir schrauben gerade genau die Sicherungsmutter quasi ab, die uns vor diesem oberen Ende eigentlich trennen sollte. Bisher stand auf der Rechnung nur der Staat mit, ich sag mal, seinen eigenen Sensoren. Die zweite Gruppe von Positionen läuft durch die private Infrastruktur hindurch. Und da hatten wir uns am Anfang schon die Schufa angeguckt. Die Vorratsdatenspeicherung zählt aber auch rein. Die zwingt nämlich rund 700 Internetanbieter zum Speichern. Die Chatkontrolle macht Messenger-Anbieter zu Scannern. Und das Überwachungspaket, das seit April im Verfahren ist, setzt nochmal einen obendrauf. Bundespolizei und BKA sollen Fahndungsfotos mit dem offenen Internet abgleichen dürfen. Also auch mit dem Teamfoto eurer Handballmannschaft. Sie sollen eine Analyseplattform bekommen, die verschiedene Datenstände zusammenführt, genau wie Palantir sie anbietet. Und sie dürfen vorhandene Daten von Bürgern für das Training von KI-Systemen nutzen und dafür sogar an private Unternehmen weitergeben. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte hält das Paket in ihrer Stellungnahme zum Großteil sogar für verfassungswidrig. Und in dieser Datenbank landen eben nicht nur Verdächtige, sondern auch Opfer, Zeugen und Kontaktpersonen allgemein. Dann gibt es die Positionen, bei denen der Staat gar nicht mehr selbst erhebt, sondern einfach selber einkauft von der Privatwirtschaft. Ob deutsche Geheimdienste bei Databrokern Standort- und Werbedaten erwerben, behandelt die Bundesregierung als Staatsgeheimnis. In der Begründung des neuen BND-Gesetzes taucht allerdings der Fachbegriff Ad-Int auf, also werbebasierte Aufklärung, was Fachleute als einen sehr deutlichen Hinweis lesen. Und laut einem Gutachten der Wissenschaftlichen Dienste des Bundestages fehlt für solche Käufe bei Bundespolizei und BKA schlicht die Ermächtigungsgrundlage. Es ist eigentlich nicht okay. Die Pointe liefert dieselbe Recherchereihe, die das aufgedeckt hat. Mit frei gehandelten Werbedaten ließen sich Mitarbeitende von Bundeswehr, BND und Sicherheitsbehörden zuverlässig identifizieren und auch verfolgen. Der Markt also, bei dem der Staat einkauft, überwacht ihn sogar längst mit. Und schließlich gibt es da noch die Beobachter, die über euer Leben mitentscheiden, so ganz ohne eine Behörde zu sein. Öffnet das Merkblatt der Bundesagentur für Arbeit. Jobcenter können Kontodaten beim Bundeszentralamt für Steuern abfragen, auch nach der Bewilligung. Und in begründeten Fällen kommt jemand zu Hause vorbei. Wer auf das Geld für Miete und Essen dann angewiesen ist, kann diese Tür, die wir vorhin bei diesem Irvin Altman uns angehört haben, nicht wirklich freiwillig geschlossen halten. Denn die Institution vor der Tür entscheidet über den nächsten Monat, ob man da noch was zu essen bekommt. Diese Befugnis ist übrigens seit 2 Jahrzehnten Bestand und nutzt genau die Kontenstammdatendatei, die ich vorhin schon erwähnt habe. Sie bucht deshalb ins graue Konto mit 4,95 nach dem Raster. Die Krankenkassen gehören dann natürlich auch dazu. Die sollen mit dem geplanten Gesundheitsdatengesetz Einsichtsmöglichkeiten in die elektronische Patientenakte bekommen, die nach Einschätzung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung deutlich die Grenze des Zumutbaren überschreitet. Und die EPA, die elektronische Patientenakte, die wird euch ja inzwischen automatisch angelegt, solange ihr nicht widersprecht. Und die Schufa vom Anfang bewertet mit ihrer Schattendatenbank Lebensphasen, die eigentlich vergessen sein sollten. Wer Anfang 20 mal pleite war, weil zum Beispiel die Gesundheit nicht wollte, wie man wollte, kann in historischen Testscores weiterleben, die dann an Banken gehen, die darüber entscheiden, ob ihr euch jemals in eurem Leben eine Wohnung kaufen könnt oder ein Haus. Der hessische Datenschutzbeauftragte prüft seit Anfang 2025, aber der Bundesgerichtshof hat immerhin im Mai entschieden, dass Meldungen an Auskunftteilen kein Routinevorgang sein dürfen. Selbst euer Auto bucht inzwischen mit auf unser Überwachungskonto. Seit dem 7. Juli, ja, noch was aus dem Juli, müssen neue Autos prüfen, ob ihr noch wach seid und auf die Straße schaut und beobachten dafür je nach System euer Gesicht im Innenraum. Für sich genommen ist das natürlich, wie alles, was wir davor hatten, eine sinnvolle Sicherheitsfunktion und trotzdem gehört sie auf die Rechnung wegen des Mechanismus dahinter. Jeder Sensor, der normal wird, senkt den Preis für den nächsten. Eine Gesellschaft, die sich an die Innenraumkamera im Auto gewöhnt hat, empört sich messbar weniger über die Bahnhofskamera und die psychologischen Effekte aus Akt 3 dämpfen obendrein exakt die Sorte Aufbegehren, die so einen Ausbau stoppen könnte. Das ist also genau die perfideste Eigenschaft der gesamten Überwachungsrechnung. Sie senkt selbst die Wahrscheinlichkeit, dass jemand sie prüft. Der Staat hat eine Schutzpflicht. Schwere Kriminalität hinterlässt digitale Spuren und ich habe selber als Pentester gearbeitet. Mich interessiert bei einem Sicherheitswerkzeug deshalb weniger die Verkaufsfolie als genau der Mechanismus, der auch wirklich die Bedrohung nachweislich stoppen kann. Bei der Vorratsdatenspeicherung, nur zum Beispiel, fanden ältere deutsche Untersuchungen keinen robusten Sprung in der Aufklärung. Aus historischen BKA-Zahlen wurde einmal ein möglicher Effekt von 0,006% auf die Aufklärungsquote berechnet. Eine neuere Studie über 11 europäische Länder findet gleichzeitig rund 6-10% weniger registrierte Kriminalität, vor allem bei Eigentumsdelikten. Gespeicherte Daten können in bestimmten Bereichen also messbar helfen, der belegte Nutzen bleibt aber deutlich enger als das politische "Wir lösen alle Probleme" versprechen. Bei Kameras findet eine große Meta-Analyse ungefähr 13% weniger Kriminalität in überwachten Gebieten, konzentriert aber auf Eigentums- und Fahrzeugdelikte. Und am stärksten dort, wo tatsächlich jemand auch wirklich als Mensch hinguckt und reagieren kann, während sich für Gewaltkriminalität gar kein vergleichbarer Gesamteffekt zeigt. Im Antiterrorbereich fand das amerikanische Aufsichtsgremium für die massenhafte Sammlung von Telefonverbindungsdaten keinen einzigen Fall, in dem das Programm den Ausgang einer konkreten Ermittlung verändert hätte, während es die gezielten Auslandsaufklärungen als eines der wertvollsten Instrumente überhaupt bewertet hat. Das Muster ist also über all diese Studien, die ich gelesen habe, mittlerweile ziemlich konsistent. Je enger die Gefahr beschrieben ist und je klarer eine konkrete Reaktion folgen kann, desto besser die Ergebnisse. Während breite Sammlungen sehr viele Unverdächtige mit hineinbeziehen und erstaunlich oft von der Hoffnung leben, dass die Daten schon mal irgendwann nützlich sein könnten, werden sie es halt sehr selten. Politisch sollte daraus eigentlich etwas sehr Banales folgen, aber es ist trotzdem noch nie passiert. Jede neue Befugnis braucht vor dem Staat ein definiertes Ziel und ein Messfeld im System, dazu ein Ablaufdatum und vor der Verlängerung prüft eine unabhängige Stelle, ob der versprochene Nutzen eigentlich wirklich eingetreten ist und wie viele Menschen dafür erfasst werden mussten, die gar nichts damit zu tun hatten. In der Softwareentwicklung würde man sowas einen kontrollierten Rollout nennen und staatliche Macht sollte keinen niedrigeren Qualitätsanspruch haben als die neue Funktion in meinem Morph-Reader. Erinnert euch dabei gerne nochmal an den Deckel aus Akt 2. Selbst die perfekte Verfahrenssicherung mindern die rechnerische Last von solchen Überwachungsstrategien nur um 15%. Kontrollen sind notwendig, aber sie sind halt kein Rabattcode, mit dem sich beliebig viele Positionen in irgendwelche Rechnungen reinschummeln lassen. Zu diesem Kontrollsystem gehört eigentlich auch das Informationsfreiheitsgesetz, denn Außenstehende können nur prüfen, was sie auch sehen dürfen. Bisher könnt ihr Einsicht in Behördenakten grundsätzlich immer anfordern, ohne zu begründen, warum euch die Arbeit eures eigenen Staates etwas angeht. Künftig soll dafür allerdings ein berechtigtes Interesse nötig werden. Mehr als 500.000 Menschen haben dagegen schon unterschrieben. Der Staat baut also seinen Blick auf uns als Bevölkerung aus und verlangt von der Bevölkerung gleichzeitig eine Begründung wenn man überhaupt den Staat überprüfen möchte. Das passt sehr zu der aktuellen politischen Struktur, die wir gerade haben. Das IFG ist aber unsere einzige wirklich sehr effektive Gegenmaßnahme und ausgerechnet dort sollen wir zurückstecken? Der Zähler steht jetzt also bei einer unfassbar hohen Zahl, wie ich finde. Allein das, was neu dazugekommen ist, ist hier enthalten. Wir haben 11 neue Positionen, im Schnitt 7,32 von 10 pro Maßnahme. Und gerechnet nach dem Raster, das unser Staat sich selbst bestellt hat. Und wie gesagt, die Sachen, die schon da sind, haben wir ja nicht mal mit eingerechnet. Daneben stehen aber auch einige Sachen, die ich so nicht wirklich bewerten kann. Die Datenkäufe bei Databrokern lassen sich mit diesem Raster eigentlich gar nicht bewerten, weil jedes Mitigationskriterium eine Rechtsgrundlage voraussetzt und dafür haben wir einfach keine. Und unter dem Zähler steht auch noch ein zweites Konto, eine Art Bestand, wie wir schon gehört haben. Das sind 5000 Befugnisse oder sogar mehr im Überwachungsbarometer. Von denen habt ihr heute auch einige hier gesehen. Die Plattform an sich ist öffentlich und da ich nicht alle vorstellen kann, will ich euch wirklich nur dazu ermutigen, mal reinzugucken, was eigentlich alles schon gemacht werden kann. Aber ein spannender kleiner Aspekt, der hier vielleicht zu bedenken ist. In der Summe stecken fast überall die Häufigkeitswerte auf dem Minimum. Nicht weil wenig passiert, sondern weil literally niemand zählt. Und was nicht erfasst werden kann, sind genau die Sachen, die unterbleiben, die nicht gemacht werden. Wenn jemand einen Wikipedia-Artikel nicht aufruft, weil er Angst vor Überwachung hat, dann informiert sich diese Person nicht. Wenn jemand sich nicht zu einem Thema auf Social Media äußert, dann wird eine Stimme kalt gemacht. Das lässt sich alles nicht messen, zumindest nicht mit dieser Gesamtrechnung. Aber es sind genau die Positionen, vor denen ich am meisten Angst habe. Karlsruhe hat die Vorratsdatenspeicherung 2010 gekippt, nachdem 34.000 Menschen die Verfassungsbeschwerde getragen hatten. Der Europäische Gerichtshof hat 2014 die gesamte EU-Richtlinie kassiert, mit angestoßen von einer österreichischen Sammelbeschwerde, der sich 11.139 Menschen angeschlossen hatten. Und ACTA fiel in dem Moment, in dem das Parlament noch Nein sagen konnte. Positionen auf dieser Rechnung sind also keine Naturgesetze. Wir müssen die nicht haben. Wir können tatsächlich auch einfach sagen, nee, das wollen wir nicht. Es ist uns zu viel. Denn selbst wenn du und ich, wenn wir uns schützen können und diese Maßnahmen umgehen können, der Großteil der Bevölkerung kann es nicht. Und die Kosten tragen dann am Ende alle gemeinsam. In Form von weniger Lohn, in Form von weniger Selbstständigkeit, von mehr psychologischen Problemen und in Form von mehr Arbeitslosigkeit. Und ich glaube, das sollte eigentlich sogar genug sein, damit die CDU sich das nochmal durch den Kopf gehen lässt. Bis zum nächsten Mal im Cyberspace. Ciao.